Das generelle Problem der Krebsforschung ist das, dass in dem Maße, wie wir die Forschung zum Krebs vorangetrieben haben, wie wir mehr wissen über die Krebsentstehung, über die Krebsausbreitung, unser Wissen nicht nur komplexer geworden ist, sondern wir auch immer mehr einsehen müssen, dass dieses komplexe Geschehen eben sehr unterschiedlicher Maßnahmen zur Bekämpfung bedarf. Sodass also mit dem zunehmenden Wissen ja unsere Waffen gegen den Krebs eigentlich immer differenzierter werden müssen. Und deshalb gibt es auch keinen Sieg gegen den Krebs, keinen kurzfristig erreichbaren Sieg, so wie bei den Infektionskrankheiten, sondern der Sieg ist der Weg eigentlich. Das heißt, der Weg der Forschung und der Weg der Therapie, den wir lernen müssen, immer sicherer zu beschreiten.
Professor Wolfgang Eckardt. Er ist Medizinhistoriker an der Universität Heidelberg. Krebsforschung, das ist ein Kampf in kleinen Schritten, bei dem Forscher und Ärzte immer wieder Etappensiege verbuchen dürfen. Ein Beispiel ist der Kampf gegen eine der vier Arten des Blut- oder Knochenmarkkrebses, gegen die chronisch-myeloische Leukämie, sagt Dr. Andreas Burchardt. Er ist Oberarzt an der Medizinischen Klinik der Universität in Marburg.
Im Prinzip unterscheidet man ganz grob chronische und akute Leukämien, wobei die chronischen eher einen langfristigen Verlauf haben, eher besser therapeutisch zu beeinflussen sind. Dann gibt es halt unter den akuten und chronischen Leukämien bestimmte Gewebemuster, die nennt man lymphatisch und myeloisch. Und unter diesen zwei groben Unterformen kann man heutzutage die chronischen myeloischen Leukämien sehr, sehr gut behandeln, weil man dort ein ganz bestimmtes genetisches Muster erkannt hat, was immer vorkommt und aberriert ist, kaputt gegangen ist. Ja, das sind halt die Leukämien, bei denen wir heute den größten Erfolg haben.
An der Universitätsklinik Marburg gibt es einen Behandlungs- und Forschungsschwerpunkt zur Leukämie. Die hämatologische Klinik gehört zum bundesweiten Kompetenznetz Leukämie. Viele der behandelten Patienten nehmen an Studien teil, um so die Therapiemöglichkeiten weiter zu verbessern. Ein paar Stockwerke tiefer liegt das Labor, in dem Andreas Burchardt forscht. Hier wachsen in den Brutschränken entartete Blutzellen. Sie werden beobachtet, katalogisiert, mit neuen Substanzen traktiert und in ihre Gene zerlegt, um noch besser zu verstehen, wie eine Leukämie entsteht und vor allem, wie man sie stoppt. Tagsüber behandelt der Arzt seine Patienten auf der Station und in der Ambulanz. Ab 4 Uhr nachmittags forscht er.
Was ich von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Klinik und danach zu Hause mache, ist eigentlich, das ist mein wissenschaftlicher Teil. Ja, und das ist halt mein Leben sozusagen. Das ist das, was mir gefällt, ja, und wofür ich einiges opfere.
Der 36-jährige verheiratete Familienvater sagt das ohne Bedauern. Denn genau das hat er sich so schon während des Studiums gewünscht.
Also für mich wäre es einfach nicht hinreichend, jeden Tag auf der Station zu arbeiten und dort also in gewissermaßen auch zu sehen, wie ohnmächtig wir bei bestimmten Krankheiten halt sind. Es ist einfach was ganz Fantastisches, wenn man die Möglichkeit hat, seinen Wissensdrang oder seine Forschungsinteressen, das ist ja eine Neugier, die man durch Forschung halt ausleben kann. Und wenn man da was findet, ja, was andere noch nicht gefunden haben oder einfach die Freiheit der Gedanken, das ist ein unbezahlbarer Spaß, ist das, ja. Was man zwar nebenbei machen muss, aber was dafür kompensiert.
Leukämien sind ein ideales Forschungsgebiet, sagt Andreas Burchardt. Man kommt leicht an die entarteten Zellen, eine Blutprobe genügt. Und in kaum einem anderen Gebiet der Krebsmedizin hat man in den vergangenen Jahrzehnten so viele Erkenntnisse gewinnen können, von denen inzwischen auch die Patienten profitieren. Bei einer Leukämie wird das Blut überschwemmt von weißen Blutzellen und ihren unreifen Vorstufen. Beide verdrängen die roten Blutkörperchen und die für die Blutgerinnung wichtigen Blutplättchen. Weil diese wuchernden weißen Blutzellen selbst noch nicht ausgereift sind, können sie zudem ihre Aufgaben im Immunsystem nicht erfüllen. Chronische Leukämien verlaufen langsam. Bei der chronisch-myeloischen Leukämie, der CML, tauchen erst nach 4 bis 6 Jahren immer mehr unreife Zellen auf, bis die Krankheit schließlich der aggressiveren, akuten Leukämie ähnelt und wie diese häufig zum Tode führt. Während an chronischen Leukämien vorwiegend Erwachsene erkranken, treffen akute Leukämien vor allem Kinder, erklärt Professor Andreas Neubauer, der Chefarzt der Klinik für Hämatologie an der Universitätsklinik Marburg.
Die kindlichen Leukämien sind meistens sogenannte akute
lymphatische Leukämien. Sie entstehen aus Vorläuferzellen des Lymphsystems. Und diese Leukämien, und das waren die ersten, die überhaupt heilbar wurden, hat man deswegen heilen können, weil man es auf sich genommen hat, extrem aggressive Chemotherapie in kleinen Kindern zu machen, wo man am Anfang mehr Patienten mit dieser aggressiven Therapie verloren hat, aktiv verloren hat, als man erst kurzfristig gewinnen konnte.
Während vor 1970 kaum ein Kind eine akute Leukämie überlebte, werden heute 70-80% geheilt.
Und es gibt sogar kindliche Leukämien, da heilt man wahrscheinlich mehr als 90%. Es gibt aber auch kindliche Leukämien, da heilt man wahrscheinlich weniger als 50%. Und das hängt dann sehr ab davon, was für einen genetischen Besatz, was für Gene diese Leukämiezellen aktiviert oder abgeschaltet haben. Das hat man aber damals noch gar nicht gewusst.
Chemotherapeutika töten sich teilende Zellen ab, egal ob sie entartet sind oder nicht. Deshalb starben anfangs viele Leukämiepatienten nicht durch den Tumor selbst, sondern durch die aggressive Chemotherapie. Eine größere Chance auf Heilung brachte erst die Transplantation von Knochenmark, vorausgesetzt, die Zellmerkmale von Spender und Empfänger passen zusammen. Am häufigsten ist das bei nahen Verwandten der Fall. Statt Knochenmark entnimmt man beim Spender inzwischen Stammzellen aus dem Blut, die zuvor zu verstärkter Ausreifung angeregt wurden. Und während man zu Beginn das Knochenmark der Leukämiekranken mit beinahe tödlichen Mengen von Chemotherapeutika und radioaktiven Strahlen auslöschte, ist man heute vorsichtiger.
Wahrscheinlich ist der Hauptmechanismus der Knochenmarkverpflanzung tatsächlich der des immunaktivierenden Systems. Man macht zwei Dinge mit einer Klappe. Man gibt neue Stammzellen, das Knochenmark kann neu ranwachsen, und man gibt ein funktionsfähiges Immunsystem, was diese Leukämiezellen abstößt. Das hat man damals noch nicht so eingeschätzt, aber ich glaube, dass diese beiden Mechanismen mindestens gleichwertig nebeneinander stehen.
Zellgenetik und Molekularbiologie eröffneten den Forschern neue Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Ganz unabhängig von der Tumorart besitzen Krebszellen wesentliche Gemeinsamkeiten. Sie wachsen wahllos und unbegrenzt. Sie reagieren nicht mehr auf Regulations- oder Steuerprozesse. Sie sind genetisch instabil und weisen überdurchschnittlich oft Chromosomenschädigungen auf. Mithilfe der Zellgenetik lässt sich nun das Erbgut jeder einzelnen Krebszelle weitgehend entschlüsseln, und es lassen sich dadurch auch die Chromosomenschäden nachweisen. Als typische genetische Veränderungen bei Leukämiezellen finden sich Translokationen. Das sind Verlagerungen von Erbgutbruchstücken von einem Chromosom auf ein anderes. Bei der chronisch-myeloischen Leukämie findet man bei 95 von 100 Patienten einen solchen Defekt. Ein Stückaustausch zwischen den Chromosomen 9 und 22. Die US-Forscher, denen das auffiel, benannten es nach dem Entdeckungsort Philadelphia-Chromosom, erzählt Andreas Burchardt.
Die Erkrankung, um die es geht, sind die Philadelphia-Chromosom-positiven Leukämien. Und das ist deshalb so erfolgreich, diese Geschichte, bei diesen speziellen Leukämieformen, weil wir dort eine genetische Aberration haben, eine Veränderung, ein Tumorgen im Prinzip, was erstens ganz spezifisch nur in diesen Leukämien vorkommt und nicht in gesunden Zellen. Und zum Zweiten hängt dieser Tumor ganz entscheidend nur von diesem Tumorgen ab. Das heißt, wenn ich das ausschalte, dann töte ich auch diese Zellen.
Durch den veränderten Bau des Philadelphia-Chromosoms werden zwei ursprünglich getrennte Gene kombiniert. Es entsteht ein sogenanntes onkogenes, also ein krebsauslösendes Fusionsgen. Es veranlasst die Produktion eines Eiweißmoleküls, das die Zelle dann zum ungehemmten Wachstum anregt. Diese Erkenntnis führte zu einem Therapieansatz, zur Suche nach einem Hemmstoff, nach einem Inhibitor.
Dann hat man natürlich ein Tumor-Target, ein Zielgen. Wenn man nachweisen kann, dass das verantwortlich ist, dann lohnt es sich dafür, einen Inhibitor zu entwickeln. Und wenn dieser Inhibitor dann auch noch die anderen Zellen in Ruhe lässt und die nicht blockiert, dann hat man einen idealen Wirkstoff, den man erfolgreich einsetzen kann.
Imatinib heißt der Hemmstoff und er wurde vor fast 5 Jahren zur Behandlung der chronisch-myeloischen Leukämie zugelassen. Eine täglich einzunehmende Tablette, bislang mit geringen und gut beherrschbaren Nebenwirkungen. Die Leukämie wird so zwar nicht geheilt, aber 4 von 5 Patienten können Jahre, vielleicht Jahrzehnte damit leben, wie andere Menschen mit Diabetes oder Bluthochdruck. Nur teurer, denn die Monatsration des Hemmstoffes kostet derzeit etwa 5.000 Euro. Und es gibt noch weitere Probleme. Einer von 5 Erkrankten erweist sich als resistent gegen den Wirkstoff.
Obwohl das Medikament in ausreichenden Spiegeln im Blut vorkommt. Das ist also eine Resistenz, die unter dem Druck des Medikaments entsteht. Und diese Resistenz, wie die entsteht, das ist das, was uns interessiert und wo wir also sehr stark dran forschen.
Im Falle einer solchen Resistenz haben die Ärzte zwar noch ein Arsenal an weiteren neuen Wirkstoffen im Schrank, doch es besteht die Gefahr, dass sich die Leukämiezellen bald schon auch gegen diese wehren können. Eine der Ursachen der Resistenz könnte sein, dass die Hemmstoffe die eigentliche Keimzelle der Krankheit gar nicht erreichen, sagt Leukämie-Experte Professor Andreas Neubauer. Seinen Studenten erklärt er das immer mit dem Bild des übermächtigen Mafiapaten.
Diese leukämische Stammzelle, dieser Mafiosi im Keller, der teilt sich nur ganz selten. Weil wenn der sich teilt, dann weiß der, er wird angreifbar. Und das ist der entscheidende Punkt, warum wahrscheinlich diese Signalhemmer, so spezifisch und so toll sie auch sind, diese Zelle nicht hemmen. Was kann denn diese Zelle dann hemmen? Ich denke, da ist wahrscheinlich der Punkt, da muss man noch mehr verstehen, um das Immunsystem entsprechend zu aktivieren. Denn das ist klar, das Immunsystem kann diese Zellen abräumen.
Deshalb beteiligen sich die Marburger Krebsforscher an einer bundesweiten Studie, in der zufällig ausgewählte Patienten neben Imatinib gleichzeitig ein Medikament bekommen, das ihr eigenes Immunsystem stimulieren soll. Andreas Burchardt.
Und da ist eine Substanz also ganz interessant, die seit vielen Jahren bei der CML eingesetzt wird, und das ist das Interferon Alpha. Das Interferon in der Monotherapie ist viel schlechter als das Gleevec innerhalb von 5 Jahren. Ja. Aber wir wissen, dass es unter Interferon-Monotherapien langfristige, über 10, 15 Jahre, sehr, sehr gute Responder gibt, die man eigentlich als geheilt ansehen müsste, wenn sie 10 Jahre lang keinen Rückfall der Erkrankung gehabt haben. Und es wäre ja wirklich fantastisch, wenn wir diese langfristigen Kenntnisse des Interferons kombinieren können mit dem neuen molekularen Inhibitor.
Eine einzige Lösung, den einen richtigen Weg, wird es in der Leukämietherapie allerdings wohl niemals geben. Ebenso wenig wie bei der Therapie anderer Krebsarten, sagt Andreas Neubauer.
2 Dinge hat man gelernt. Erstens, die spezifischen Signalwege in diesen Tumorzellen. Für jede Entität gibt es vielleicht ein paar spezifische Wege. Aber, und das ist der zweite und vielleicht sogar der wichtigere Punkt, auch die gemeinsamen Signalwege, die Krebszellen an- und abschalten, um Krebs zu werden, die erkennt man zunehmend. Das ist so ähnlich wie, ich komme aus West-Berlin und ich bin zwar kein Blockadekind, aber damit ist man aufgewachsen. Und da gab es den Weg nach Hamburg, nach Helmstedt, dann gab es den nach Eisenach und dann gab es den nach München, also Hof. Und diese 4 Wege, die vergleiche ich immer so mit so einer Tumorzelle. Also es ist wahrscheinlich so, wenn man nur eine Autobahn abstellt, na, dann sind wir halt woanders lang gefahren. Um so eine Tumorzelle zu treffen, muss man alle Wege, die wichtig sind für eine Zelle, aber es sind eben auch nicht 100, sondern eben nur 4, die nach Berlin führen. Und ich glaube, dass man zunehmend erkennt, was eine Krebszelle wirklich an Signalen braucht. Und die Molekularbiologen, aber besonders auch die Firmen, entwickeln Substanzen, die diese verschiedenen Signalstraßen verändern, abschalten und damit wahrscheinlich die Ergebnisse der Krebstherapie dramatisch verbessern werden.
Sehr wahrscheinlich, dass sich diese Signalwege bei den verschiedenen Tumorarten ähneln. Schon jetzt weiß man, dass der Hemmstoff Imatinib auch bei einer seltenen Form eines Magenkrebses wirkt. Vor kurzem wurde er auch hier für die Behandlung zugelassen. Es macht also Sinn, Forschung und Behandlung unterschiedlicher Krebsarten in einem gemeinsamen Zentrum zu bündeln. In Marburg entsteht deshalb ein sogenanntes Comprehensive Cancer Center, ein gemeinsames Zentrum für die Erforschung ganz unterschiedlicher Krebsarten. Das Kernstück aber ist die Behandlung der Patienten. Denn sie sollen so schnell wie möglich von den neu gewonnenen Erkenntnissen profitieren.